wir hätten nie gedacht, dass wir jemals eine halbe Milliarde wert sein könnten. Wir haben einfach immer nur gedacht, dass wir den nächsten Monat überleben müssen. Als wir dann angefangen haben, Shippo zu bauen und die Technologie zu entwickeln, war es tatsächlich so eine Life-or-Death-Situation. Es gab keine Option, dass wir scheitern.
Das sind eine dieser Sachen, die das Silicon Valley zumindest damals wirklich ausgezeichnet haben, dass es möglich war, wenn man wirklich die Arbeit reinsteckt und seine Hausaufgaben macht, dass man den ersten Check bekommt, dass man diesen Vertrauensvorschuss bekommt. Und es war der perfekte Start für uns.
Hier ist der Gründerszene-Podcast zu Get Startup. Ich bin Georg Reeth, ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid und ich spreche heute mit zwei Gründern. Das sind Laura Behrens-Wu und Simon Kreuz von Shippo. In Deutschland sagt euch dieser Name wahrscheinlich nichts, aber das liegt daran, dass das Startup in den USA sitzt und dort helfen sie Online-Shops bei der Logistik. Logistik, das ist natürlich immer ein sehr langweiliges Wort, aber ich kann euch versprechen, die beiden Gründer sind es definitiv nicht. Außerdem steht hinter Shippo ein echt smartes Geschäftsmodell und das Startup ist inzwischen eine halbe Milliarde wert. Also was macht Shippo genau? Zum einen, sie binden Online-Shops an die Logistikunternehmen, die sogenannten Carrier an, und zum anderen bieten sie sehr günstige Preise beim Versand. Und das schaffen sie, indem sie Bestellungen bündeln und den Mengenrabatt dann an die Shops weiterreichen. Die beiden haben es damit als Deutsche in den bekannten US-Accelerator 500 Startups geschafft und sie sind heute, wie ja schon eingangs erwähnt, ein halbes Einhorn, also 500 Millionen wert. Und ich will heute von Ihnen wissen, wie Sie das geschafft haben. Das hört ihr nach einer kurzen Werbung, also nicht gleich wegklicken.
Diese Folge wird euch präsentiert von Samsung und dem Samsung Galaxy Tab S6 Lite LTE. Das ist das Schultablet für Deutschland. Egal ob Bio, Mathe oder nur zum Spaß, dieses Allround-Tablet bietet alles, was die Kids brauchen. Es ist kinderleicht zu bedienen, passt in jeden Ranzen, ist leicht und der Akku hält den ganzen Schultag durch. Mit dem Samsung Galaxy Tab S6 Lite LTE ist jeder für das Homeschooling gerüstet. Und jetzt viel Spaß mit der aktuellen Folge.
Hallo Simon, hallo Laura.
Hallo.
Hallo.
Das ist heute für mich ein ganz besonderer Podcast. Zum einen, weil ich zwei Gäste habe und zum anderen ist es ja auch so ein bisschen interkulturell. Zwei Gründer, die aus Deutschland kommen, aber dann im Valley gegründet haben. Und ich habe heute also auch zwei Gründer, denen ich ins Wort fallen darf. Das finde ich persönlich ganz positiv. Simon, wie kommt es eigentlich, dass du eigentlich gerade in Deutschland bist? Ich dachte nämlich eigentlich, ihr seid beide durchweg in San Francisco.
Ja, das stimmt auch. Wir haben ja die Firma in San Francisco gegründet vor 8 Jahren oder so. Und seitdem habe ich auch in San Francisco gelebt. Ich bin seit Oktober letzten Jahres wieder in Deutschland, gerade in Hamburg. Mhm. Zwei Gründe hauptsächlich. Neben natürlich dem wichtigsten Grund, dass Deutschland natürlich ein fantastisches Land zum Wohnen ist. Aber davon abgesehen, erstens aus der Firmensicht wird der europäische Markt für uns wichtiger. Dementsprechend hat es für uns Sinn gemacht, dass ich hier bin und unsere Expansion dementsprechend unterstützen kann. Und zweitens auch einfach aus persönlicher Sicht gab es verschiedene Gründe, warum meine Frau und ich zurück nach Deutschland wollten. Und mit dem Work from Home während Corona hat es dann auch aus Firmensicht gut gepasst. Und dementsprechend sind wir jetzt seit Oktober wieder zurück in Deutschland.
Mhm. Musstet ihr euch darum streiten, wer jetzt den deutschen Markt erobern darf von euch beiden? Laura, du kommst ja auch aus Deutschland.
Ja, ich glaube, Laura, du warst froh, oder, in Amerika zu bleiben.
Ja, nee, ich war schon froh, dass du das machen wolltest. Nicht, weil ich Deutschland nicht mag, ich vermisse Deutschland sehr und ich bin neidisch, dass ich nicht während der Corona-Zeit eigentlich gar keine Zeit in Deutschland verbringen konnte und neidisch, dass Simon so viel Zeit da verbringen konnte. Aber ja, ich glaube, es braucht einfach jemand hier in San Francisco, es braucht jemand in Europa und wir haben die Arbeit immer ziemlich gut zwischen uns zwei aufteilen können. Da haben wir uns eigentlich so gut wie nie gestritten. Und es kam natürlich. Und dann, ich glaube, jetzt wegen Work from Home hat sich die Sache auch ganz geändert. Als wir uns damals entschieden haben, dass Simon nach Deutschland geht und ich hier bleibe, haben wir gedacht, dass die Arbeit mehr zentral aus dem Office passieren würde. Und jetzt können wir alle von überall auf der Welt arbeiten. Von daher habe ich auch vor, vielleicht nächstes Jahr ein bisschen Zeit in Deutschland zu verbringen, aber mehr aus Privatgründen, nicht wirklich für die Arbeit. Wir haben ja den Simon schon da.
Eine Person reicht oder baust du da gerade ein Team auf?
Derzeit bin es noch nur ich. Also ich arbeite natürlich eng mit unserem Team in Amerika zusammen und wir haben auch noch ein Entwicklungsteam in Argentinien, was dann von der Zeitzone auch näher an Europa ist. Und das läuft bislang noch gut, aber früher oder später überlegen wir uns schon, in Europa ein Team aufzubauen, aber haben da jetzt noch keine konkrete Entscheidung getroffen, wann und wo genau.
Laura, als ich bei deinem LinkedIn geschaut hatte, schien es so, als wenn du sehr umtriebig bist, gerne von Land zu Land reist und es wundert fast, dass du jetzt schon so lange in den USA bist.
Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, die USA ist das Land, wo ich am längsten gelebt habe. Und ich habe eigentlich letztens noch drüber nachgedacht, wo geht das als nächstes hin? Aber die Firma, die braucht mich einfach hier. Von daher geht es nächstens nirgendwo hin. Ich glaube, ich werde hier erstmal bleiben.
Und was vermisst du am meisten? Nehmen wir mal an, jetzt wäre nicht Corona. Wo würdest du gerne als nächstes hin? Würde es Shippo nicht geben?
würde ich tatsächlich gerne mal ein bisschen Zeit in Asien verbringen. Meine Mutter kommt aus Taiwan und da haben wir Familie. Ich würde gerne ein bisschen Zeit in Taiwan verbringen. Aber nicht nur wegen der Familie, auch einfach, weil die Technologie da wirklich an der Forefront ist. Und ich würde gerne schauen, was sich da neu entwickelt. Und ja, einfach ein bisschen Zeit dort verbringen und mich umschauen.
Ihr wart beide in St. Gallen, hatte ich gesehen. Habt ihr euch da eigentlich kennengelernt?
Ja, da haben wir uns kennengelernt. Wir waren beide in St. Gallen und haben da sowohl den Bachelor gemacht als auch den Master. Ich habe meinen Master bloß angefangen und nicht beendet. Und dann zwischen den Semestern für das Masterstudium bin ich dann nach Amerika gekommen. Und Simon war zur selben Zeit auch in San Francisco. Und ich bin für ein Praktikum nach Amerika gekommen und habe dann die Startup-Kultur in San Francisco wirklich genossen. Und mir gedacht, dass ich nicht so gerne wieder zurück nach St. Gallen gehen würde. Und ich sehr viel mehr gelernt habe in der Zeit in San Francisco als in meinem Masterprogramm. Dann ist das so passiert. Wir haben nicht wirklich, ich meine, wir hatten vorher schon versucht, Unternehmen zu gründen. Wir hatten ein Excel-Spreadsheet mit sehr vielen Ideen und verschiedenen Namen, die wir uns ausdenken konnten. Aber keine Idee war wirklich spektakulär. Und dann haben wir einfach gesagt, jetzt reicht's mit den Ideen, wir fangen ein E-Commerce-Business an. Und mit dem E-Commerce-Business hat Shippo dann tatsächlich angefangen. Wir haben zuerst den E-Commerce-Business gegründet, bisschen versucht, was im Internet zu verkaufen über Shopify, über Stripe. Und dann später gemerkt, dass der Versand für unsere Produkte das größte Problem war, das größte Bottleneck, das mit existierender Technologie noch nicht so gut für uns gemacht wurde. Und dann aus dieser Idee aus dieser Erkenntnis ist dann Shippo gestartet. Der Gründer, für den ich damals gearbeitet habe, der hat immer dieses wirklich cheesy amerikanische Motto gehabt, build something that's a painkiller, not a vitamin. Und wir haben gemerkt, dass Versand ein Painkiller ist.
Das hast du ganz nebenbei so gesagt, ja, ich habe den Master angefangen, nicht beendet. Hattest du nicht damals Angst, falls es mit dem Unternehmertum nicht klappt, dass vielleicht dieser fehlende Abschluss ein Problem sein könnte?
Ja, ich glaube, in Europa ist der fehlende Abschluss tatsächlich ein Problem. Und für eine normale Karriere, sagen wir mal im Consulting oder was die meisten machen im Banking-Consulting, wäre es tatsächlich ein nicht so gut für die langfristige Karriere. Damals haben wir, ich kann mich daran erinnern, dass St. Gallen erlaubt hat, dass wir das auf Pause stellen für 2 Jahre oder so. Und wir hätten noch weitermachen können, hätte das nicht geklappt. Aber ich glaube, als wir dann angefangen haben, uns halt Shippo zu bauen und die Technologie zu entwickeln, war es tatsächlich so eine Life-or-Death-Situation. Also es gab keine Option, dass wir scheitern. Wir haben einfach gedacht, es muss jetzt klappen. Einfach auch, weil unser Visum in Amerika von der Firma abhängt, weil das halt so eine offensichtliche Idee war für uns.
Aber meinst du das wirklich ernst? Ihr hattet wirklich keinen Plan B in der Hinterhand?
Nee, weil wir hatten ja damals, wir waren im Sommer 2013 zum ersten Mal in San Francisco und damals sind wir nur gekommen, um also das Praktikum und einfach auch ein bisschen Investoren und andere Gründer zu treffen und dann hatten wir da auch unseren ersten Angel-Investor getroffen und das Geld bekommen und sind dann einfach für ein paar Monate länger geblieben. Einfach halt, um das auszuprobieren. Das Geld, das waren $20,000 damals, hat für so 3-4 Monate gereicht und haben wir gesagt, versuch's mal. Und dadurch sind wir dann zu unserem nächsten Schritt mit der Firma gekommen und hat sich das so für Schritt aufgebaut. Und wir sind länger geblieben und länger geblieben und länger geblieben. Und irgendwann, wie Laura gesagt hat, haben wir dann gesagt, jetzt sind wir all in und versuchen nicht weiter da in St. Gallen nochmal zu verlängern und nochmal eine Pause zu machen. Und so hat sich das dann entwickelt.
War das schwierig, dieses erste Geld, was du gerade meinst, aufzunehmen als Deutscher, der irgendwie für ein paar Wochen erst im Valley ist?
Das ist eine super Frage und das ist auch eine lustige Geschichte, weil ich war damals im Praktikum involviert, der Simon hat viele Gründer und Investoren getroffen und irgendwann hat er mir dann die Geschichte erzählt, dass jemand ihm gesagt hat, es gibt hier einen Investor im Valley, der jeden Tag $25,000 Check schreibt. Nicht nur einen Check, sondern mehrere. Und ich meine, für mich als Deutsche, wer schreibt in Deutschland einen Check? Das ist schon ein komisches Bild. Aber als ich das gehört habe, habe ich mir gedacht, wenn er mehrere am Tag ausgibt, dann sollten wir auf jeden Fall versuchen, diese Person zu treffen. Die Chancen scheinen da schon ziemlich gut. Ja, Simon und ich sind, ich weiß gar nicht mehr, wie wir einen Termin bekommen haben. Aber wir haben einen Termin bekommen. Wir sind da aufgetaucht. Wir haben ihm auch noch mehrere Ideen gepitcht. Und dann irgendwann hat der Investor gesagt, dass ja, also keine unserer Ideen scheinen spektakulär, aber wir sitzen hier, wir haben, was er beschrieben hat, als ein entrepreneurial sparkle in our eyes, also unsere Augen. Und er sieht es und von daher, hier sind die $25,000. Und ja, wir haben den Check eingerahmt, das ist bei uns im Office. Wir sind jetzt nicht mehr so oft im Office, aber das war schon unglaublich. Ja, ich meine, das ist eine gute Geschichte über amerikanische Entrepreneurship-Kultur. Es ist einfach nicht so, es ist nicht so ernst. Und die Investoren schauen, also ich meine, ich habe auch versucht, später ein paar deutsche oder europäische Investoren zu pitchen. Da geht es schon wirklich in die like 5 und 10 Jahre Forecasts. Und wenn du ein Startup bist, gerade bei in der Ideenphase, da hast du keine Ahnung, was morgen passiert, geschweige denn von 5 bis 10 Jahren.
Ja, aber war die Geschichte denn wahr? Hat diese Person wirklich jeden Tag mehrere $25,000 ausgestellt?
Ich weiß nicht, ob mehrere. Ich habe den nicht mehr gefragt. Wir haben den Check genommen und sind dann schnell nach Hause gegangen. Aber ja, ich meine, der Investor ist Plug and Play. Plug and Play Tech-Center. Ich glaube, das ist tatsächlich deren Modell, dass sie, hier nennen sie das Spray and Pray, dass sie viele kleine Checks schreiben und dann schauen, was passiert. Und es kommen halt ein paar große raus. Die meisten der kleinen Checks, die gehen wahrscheinlich nach null runter. Aber ja, es kommen ein paar große raus. Ich glaube, das sind Dropbox-Backer, das sind Google-Backer. Und ja, von daher hat schon geklappt.
Ich denke, das Gute an Plug-and-Play, an deren Modell, ist auch, dass sie sehr offen sind für internationale Gründer und Teams, was natürlich für uns damals eine große Hilfe war. Und ich denke, das sind eine dieser Sachen, die das Silicon Valley zumindest damals wirklich ausgezeichnet haben, dass es möglich war, wenn man wirklich die Arbeit reinsteckt und seine Hausaufgaben macht, dass man den ersten Check bekommt, dass man von Leuten diesen Vertrauensvorschuss bekommt. Und jetzt im Fall von Plug and Play, nicht nur, dass sie in Ausländer investieren, sondern sie haben auch dann ein großes Büro, wo man mit anderen Firmen networken konnte und so. Es war der perfekte Start für uns, weil wir da einfach einen sehr, sehr guten Anschluss im Valley gefunden haben und dann darauf basierend und die Firma aufbauen konnten.
Ja. Jetzt hattet ihr gerade gesagt, ihr habt mehrere Ideen gepitcht. Was waren das noch so für Ideen? Erinnert ihr euch noch?
Ich muss ja wirklich nachdenken.
Ja, also wir hatten zwei, vor allem eins eigentlich, wo wir ein bisschen mehr dran gearbeitet hatten und das uns ja dann auch zu Schippo gebracht hat. Laura hat es ja gesagt, das war so, am Anfang so ein E-Commerce-Store und wir hatten mit verschiedenen Produzenten in internationalen Ländern, in Südafrika, in Thailand und in anderen Ländern, so einfach die Idee gehabt, so coole Produkte zu sourcen und halt eben online zu verkaufen. Also so eine E-Commerce-Marketplace sozusagen von inspirierenden Leuten weltweit. Und wir hatten unseren ersten Batch an Produkten gekauft und mussten dann eben das Shipping managen, international zu Preisen, die wir noch zahlen konnten. Und das war halt echt eine Katastrophe. Und es war halt eben so interessant, wie es Laura vorhin erzählt hat, dass es war einfach, den Shopify-Store zu launchen, es war einfach, die Orders zu bestellen, Payments zu machen und all das, aber der Versand war so schwierig und das hat uns dann sehr schnell eben in die Shipping-Ecke getrieben.
Aber damals, unsere Theorie war tatsächlich, dass Leute im Internet Sachen kaufen wollen mit einer Geschichte, mit Hintergrund und sie wollen wissen, woher Sachen kommen und sie wollen wissen, wer das Produkt gemacht hat. Und sie wollen nicht nur Amazon-Produkte, sondern auch spezielle Produkte. Und ich glaube, das sehen wir jetzt tatsächlich auch bei unseren Kunden. Unsere Kunden sind alles E-Commerce-Businesses, die eben eine Geschichte im Internet erzählen, die eine Brand haben und sich auch stark darauf verlassen und dann ja eben die nicht so generische Produkte verkaufen, wie zum Beispiel Amazon.
Ist es eigentlich gerade, wovon ihr die ganze Zeit redet, Projekt Xuma, das ich irgendwo im Netz gefunden habe?
Das war ein Teil, das Xuma war vor allem ein Projekt von der Uni von St. Gallen im Master, aber das war eins der sozusagen ersten Bauteile, die uns gezeigt haben, wie schwierig dieser International Commerce und vor allem das Shipping ist, aber darauf aufbauen haben dann Laura und ich separat eben mit anderen Produzenten auch noch angefangen.
Wo ihr jetzt den Namen zugegeben habt, ich habe von 2014 im Shopify App Store auch Shippo gefunden, da gibt es mehrere Bewertungen und eine davon, oder sogar die erste, ist genau von Projekt Xuma. Simon, hast du das geschrieben, die Bewertung?
So ein Zufall, ja.
So ein Zufall.
Es kommt mir schon bekannt vor, ja.
Okay, du meintest gerade, als du Plug and Play erwähnt hast, dass ihr Glück hattet, dass die freundlich zu Ausländern sind. Ist das sonst schwieriger im Valley als Deutscher oder als andere Ausländer?
Ich weiß nicht, ob es schwierig ist, aber es ist auf jeden Fall, ich meine, das Valley ist zum größten Teil ein Netzwerk von Leuten, die sich kennen. Und man kommt in das Netzwerk rein, vielleicht weil man in derselben Schule war wie andere Leute in dem Netzwerk, weil man vorher im selben Business gearbeitet hat oder ja, einfach durch Connections. Und ich glaube, für uns am Anfang war es einfach schwierig, die richtigen Connections zu bekommen. Wir kannten niemanden dort, wir waren nicht in Amerika auf der Universität und haben ja eben kein lokales Netzwerk gehabt und mussten dann uns das Netzwerk selber aufbauen. Das hat ein bisschen gedauert, aber ich glaube, es war im Endeffekt nicht super schwer. Ich glaube, der erste Ort, wo wir angefangen haben, war einfach bei einem Accelerator. Accelerator, ich glaube, eines ihrer Vorteile ist, dass sie einem den Einblick in das Netzwerk ermöglichen. Und wir haben uns bei Y Combinator beworben, wir haben uns bei 500 Startups beworben und dann im Endeffekt hat es bei 500 Startups geklappt. Und dann haben sie auch tatsächlich eben genau das für uns gemacht. Es gibt ein Demo-Day, wo sie einem Investoren vorstellen. Es gibt Mailing-Lists und so weiter. Und die Partner bei 500 Startups können einem auch helfen. Und dann zusätzlich habe ich auch einfach eben durch Cold E-Mails versucht, die richtigen Leute zu erreichen. Und wenn man eine richtig gute einfach Cold E-Mail schreibt, dann habe ich auch öfters oder oft genug etwas zurückbekommen. Und zum größten Teil auch ein Meeting. Also es war schon relativ open-minded für Ausländer.
Also hast du auch in diesen Cold Mails mit reingeschrieben, dass ihr aus Deutschland kommt, oder hast du das erstmal weggelassen lieber?
Nee, haben wir weggelassen. Ich glaube, das wird relativ schnell offensichtlich, wenn man Simon und mich trifft, dass wir aus Deutschland kommen. Aber in der ersten E-Mail haben wir einfach unser Produkt gepitcht, unsere Firma. Und warum es ein Problem im Versandbereich gibt. Die meisten Investoren denken nicht über den Versandbereich nach. Und genau, dann haben wir einfach diese Geschichte erzählt, wie groß der Markt ist und unsere Early Traction, halt wie viele Kunden wir bereits haben. Und dann irgendwann im Prozess kommt es auf, dass wir aus Deutschland kommen. Größtenteils, weil Investoren Fragen haben bezüglich Visa und ist es, wollt ihr hier in Amerika bleiben oder wollt ihr das Geld zurück nach Deutschland nehmen? Und damals war es bevorzugt, dass wir hier mit dem Geld in Amerika bleiben. Das hatten wir auch vor. Wir hatten auch einen Plan, wie wir das mit dem Visa lösen. Aber es ist nie als die Frage später aufgekommen, wenn Investoren tatsächlich Interesse hatten. Es war nie ein Grund, weshalb Investoren uns nicht treffen wollten. Oder zumindest kein Grund, der mir direkt gesagt wurde.
Und jetzt Werbung. Von einer spannenden Gründungsgeschichte zur nächsten. Zwei Studenten, die heimische Garage und eine Idee. Das sind die Anfänge von Safdesk. 2013 gründeten Fabian Silberer und Marco Reinbold das Startup. Heute wachsen sie stetig und haben schon 120 Mitarbeitende. Ihr Erfolgsgeheimnis? Safdesk unterstützt dich bei einem der wichtigsten Prozesse im Business, der Buchhaltung. Mit ihrer cloudbasierten Buchhaltungssoftware sparen sie Kleinunternehmern und Selbstständigen nicht nur Zeit, sondern auch Kosten. Ob Rechnung, Buchhaltung oder Warenwirtschaft, überzeuge dich selbst. Teste Safdesk mit dem Code GRÜNDERSZENE100 jetzt 6 Monate kostenlos unter www.safdesk.de/Gründerszene. Einfach GRÜNDERSZENE100 eingeben und profitieren.
Als ihr dann bei 500 Startups wart, habt ihr auch relativ schnell die Seed bekommen. Kam das direkt darüber?
Ja, ich meine, als wir bei 500 Startups waren, was uns geholfen hat, oder ja, ich würde auch gerne Simons Meinung hier hören, aber ich glaube, es war einfach eine gute Struktur. Bevor wir bei 500 Startups waren, wussten wir nicht, was die Benchmarks sind, was ist gut und was ist nicht gut, wie schnell muss man wachsen. Und dann haben die uns eine ziemlich gute Struktur gegeben. Und innerhalb von, ich glaube, 3 Monaten war Demo Day und dann, wir wollen innerhalb der nächsten 3 Monaten so schnell wachsen wie möglich, aber wir hatten auch eine Target Growth Rate. Ja, und dann, ja, gute Struktur, guter Plan, wir wussten, was die Benchmarks sind, wir hatten einen Vergleich. Und dann habe ich einfach angefangen, Investoren zu e-mailen.
Ich wollte gerade sagen, also um da kurz noch einzuhaken, ich glaube, was in Lauders jetzt nicht so rauskam, ist, dass das sehr, sehr viel hinter den Kulissen einfach drinsteckt. Ne? Da geht ja jetzt auch deine Frage hin. Also Laura hat so viel Zeit auf ihrer Seite verbracht, zum Beispiel Investoren anzuschreiben. Und ja. Sie kann selber in mehr Detail erzählen, aber es war eine lange Arbeit. Und gleichzeitig haben ich und viele im Team halt dann das Produkt Tag und Nacht weitergebaut. Also man muss da schon viel reinstecken und wirklich zeigen, dass man erstens mit dem Produkt klaren Wert für die Kunden generiert und zweitens, dass man halt auch diese Kunden gewinnt, dass man Umsatz erzielt und somit wächst. Und ich glaube, wenn man das gut macht, dann hat man da eine gute Chance und ist der Accelerator wirklich hilfreich, weil er halt eben auch dieses Netzwerk öffnet. Aber man muss halt eben diese Arbeit reinstecken und die Ergebnisse erzielen, um das wirklich zu nutzen.
Und ja, zu dem, was Simon gesagt hat, ich glaube, es war in dem Zeitpunkt oder immer hilfreich, einen Co-Founder zu haben. Fundraising ist also für mich war das eine Vollzeitarbeit. Ich habe einfach den ganzen Tag daran gearbeitet und nicht wirklich mich mehr um das Business kümmern können. Und da hat halt der Simon das Team geleitet. Und im Endeffekt für die Seed-Runde habe ich mehr als 125 Investoren getroffen. Hm. Also nicht nur angeschrieben, sondern tatsächlich.
Getroffen, hast du gerade gesagt.
Ja. Und dann im Endeffekt haben wir es, ich glaube, von 10 oder 11 Investoren haben wir das Geld bekommen. Also 10% Conversion Rate. In späteren Fundraisings war es dann schneller. Nicht unbedingt einfacher, aber schneller. Wir wussten, wie das geht und wir konnten den Prozess besser leiten. Aber ja, das erste Mal hat lange gebraucht. Und ich glaube, was dann auch wichtig ist, dass während ich fundraise, muss das Unternehmen weiter wachsen. Und der Wachstum kann einfach nicht aufhören. Und wir damals, die Firma war so jung, wir haben Week over Week Wachstum gezeigt. Das heißt, jede Woche muss das Unternehmen größer sein als die Woche vorher.
Das klang gerade fast so ein bisschen demütig, dass du gesagt hattest, du durftest pitchen und Simon musste das Unternehmen weiter groß machen.
ich würde es umgekehrt sagen. Und ich glaube, das ist auch das, was ein gutes Gründerteam dann wirklich ausmacht, dass man sich halt gegenseitig ergänzt. Also Laura hat bei uns oft immer die externe Seite komplett übernommen, also mit Investoren, Marketing und all das. Und da bin ich sehr froh drum, weil es sind oftmals die Sachen, auf die ich nicht so viel Lust hatte. Ich persönlich liebe es einfach, das Produkt zu bauen, zu sehen, wie das sich weiterentwickelt, mit unseren Kunden zu arbeiten. Und dementsprechend hat sich das wunderbar
ergänzt. Laura, du meintest gerade, es ist fast schwerer war, diese erste Runde zu machen, als die danach, oder dass es zumindest länger gedauert hat. Ja. Ist das wirklich so? Ihr habt doch in den Runden danach insgesamt dann wahrscheinlich 100 Millionen mehr eingenommen. Ja. Sitzt das Geld dann da leichter, weil ihr dann quasi schon durch diese erste Testreihe gegangen seid, Investoren, die gesagt haben, okay, das kann wahrscheinlich klappen?
Ich würde nicht unbedingt sagen, dass es leichter war, aber bei der ersten Runde wussten wir nicht, wir wussten einfach nicht, wie sowas funktioniert. Ich habe so viele Investoren treffen müssen, einfach weil es sehr viel, die ersten 50 waren vielleicht zum Üben. wir wussten nicht wirklich, wie ein Pitch-Deck aussieht, was man da sagen soll. Und ich meine, es gibt da auch einfach ein paar kulturelle Unterschiede. In Deutschland, ich glaube, ich würde mich da nicht wirklich hinstellen und sagen, wir bauen jetzt ein Business, was mehrere Milliarden Dollar wert sein wird. Aber wenn du das hier in Amerika nicht so direkt sagst, dann dann sehen die Investoren das einfach nicht. Und ich glaube, ja, man muss einfach sehr viel größere Statements machen und sehr viel mehr Selbstbewusstsein da auftauchen. Und mussten wir lernen am Anfang. Es gab kulturelle Unterschiede. Wir wussten tatsächlich nicht, wie man pitcht. Wir wussten nicht, wie man ein gutes Deck aufbaut oder wie man halt nach dem Meeting richtigen Druck aufsetzt, dass die Investoren auch wissen, dass sie nicht ewig Zeit haben und dass es kompetitiv ist, dass andere Investoren auch Interesse dran haben. Das haben wir dann alles durch die erste Runde gelernt. In der zweiten Runde und dann auch danach, ich glaube, wir haben nie wieder hunderte von Leuten gepitcht. Es war danach immer 30 oder 40 Investoren, die wir getroffen haben.
Immer noch eine Menge, kann man trotzdem sagen. Immer noch ein großer Zeitaufwand.
Ja, es dauert immer, ich meine, das Pitchen dauert ungefähr einen Monat und dann Due Diligence wahrscheinlich nochmal so 2 Monate. Und dann innerhalb von 2-3 Monaten sollte man das Geld in der Bank haben. Konservativ. Und dann später ist es für uns immer schneller geworden. Aber ja, ich glaube nicht, dass es einfacher geworden ist. Es war einfach, dass wir wussten, was auf uns zukommt. Wir konnten uns besser vorbereiten und wir wussten, was für Daten Investoren brauchen würden. Aber auch später hatten wir amerikanische Investoren halt involviert, die dann die uns dann den richtigen Investoren vorstellen konnten. Die konnten uns den Pitch mit denen üben und wir hatten dann mehr Hilfe. Aber in jeder Runde werden die, also schauen Investoren einfach nach anderen Sachen. Ich glaube, es wird jedes Mal die Frage gestellt, kann das 10x, nochmal 10x werden? Und ja, es muss halt jedes Mal neu beantworten.
Dann habt ihr ja, ihr habt ja vor kurzem Geld aufgenommen oder zumindest habt ihr verkündet, dass ihr Geld aufgenommen habt. Das ist wahrscheinlich auch schon dann wieder ein bisschen her gewesen. Da habt ihr anscheinend auch gesagt, das kann 10-mal so groß werden. Ist das die aktuelle Aussage gewesen, das kann auch 10-mal so groß werden?
Ja, also ich meine, jedes Mal, wenn wir, ich glaube, das ist einfach auch eine Voraussetzung, dass Investoren noch Interesse haben, weiter Geld zu investieren, dass man diese Geschichte oder dass man diesen Weg zu 10x nochmal aufzeigen kann. In der letzten Runde war die Verantwortung wieder relativ ähnlich aufgeteilt. Ich war unterwegs pitchen und ja, diesmal vor dem Computer, weil es während Corona war. Und Simon hat das Deck gebaut, hat mit Finance gearbeitet, dass die Daten alle rechtzeitig gezogen wurden und eben, dass die Data Requests bearbeitet wurden.
Und ihr habt ja auch mit D1 Capital denselben Investor nochmal gewinnen können. Mhm. Der musste, glaube ich, doppelt so viel bezahlen. Also eher ein positives Signal an euch.
Ja, ich meine, es ist immer einfacher, mit existierenden Investoren einfach weiterzuarbeiten. Wir kennen den Investor, der Investor kennt uns. Wir haben ein positives Arbeitsverhältnis. Und von daher, ja, ist einfach ein gutes Signal. Der Investor hat es schnell gemacht oder konnte es schneller machen als neue Investoren. Und ich glaube, für uns ist einfach, je schneller das geht, desto schneller können wir uns wieder zurück auf das Business, auf das Unternehmen fokussieren. Wir haben sehr viele neue Angestellte gesucht letztes Jahr und da habe ich einfach mehr Zeit darauf verbringen wollen. Und genau, es war schnell, es war unkompliziert, wir mögen D1 und es war eine gute Valuation.
Ich glaube, was aber trotzdem noch wichtig war, auch in der letzten Runde, was zusammen mit D1 hatten wir einige neue Investoren, eben auch aus der breiteren Industrie. Also die CEOs und Gründer von Firmen wie Stripe oder Twilio zum Beispiel haben ja mit in die Firma investiert. Und das ist dann auch wichtig, weil es natürlich uns hilft, mit diesen Firmen weiter zusammenzuarbeiten und dementsprechend da auch mehr Wert zu generieren. Also es war nicht nur, dass wir einfach vom gleichen Investor noch mehr Geld bekommen haben, sondern wir haben wirklich auch versucht, das eine Funding-Runde zu machen, die der Firma strategisch hilft, sodass wir für unsere Kunden dann auch deutlich mehr Wert generieren können.
Seid ihr eigentlich mittlerweile profitabel? Wahrscheinlich eine sehr deutsche Frage, die im Valley vielleicht nicht so oft gestellt wird.
Nee, wir sind nicht profitabel. Aber Simon, go ahead.
Ja, gleiche Antwort natürlich, wir sind nicht profitabel. Ich meine, es ist ja auch ein bisschen das Konzept von der Investmentrunde, ne? Dass du nimmst dir Geld auf, um es dann auszugeben. Und wenn du profitabel bist, dann brauchst du auch kein Geld aufnehmen, weil dann hast du selber Geld. Also wir sind definitiv nicht profitabel. Wir denken, wir haben ein sehr healthy Business, also wir machen ja, definitiv guten Umsatz und gute Erträge und das Businessmodell funktioniert wirklich sehr gut. Aber das Ziel ist natürlich, schnell zu wachsen und das bedeutet für uns hauptsächlich, mehr Team-Members einzustellen. Und dementsprechend ist unser Fokus darauf, unser Produkt auszubauen, mehr Wert für den Kunden zu generieren und eben mehr Wachstum zu erzielen und nicht direkt in der nahen Zukunft die Profitabilität.
Ja, also man kann natürlich auch Geld aufnehmen und profitabel sein. Das gibt's natürlich auch. Wo du gerade die Kunden erwähnt hast, ich habe mir mal die letzten Zahlen, die ich irgendwo finden konnte, aufgeschrieben. Das waren Ende 2017 20.000 Kunden. 2020 herum waren es 35.000 und heute gibt ihr 100.000 an. Jetzt ist wahrscheinlich in Corona ein sehr großer Wachstumstreiber gewesen, aber das kann es ja alleine nicht gewesen sein, oder?
Also natürlich hat die Corona-Pandemie viel E-Commerce eben online gebracht und dementsprechend auch unserem Business vom Wachstum her geholfen. Aber ich glaube, hauptsächlich ist unser Wachstum eine Funktion von, dass wir sehr viel investiert haben, um unser Produkt auszubauen und eben mehr Wert für den Kunden zu generieren. Und dementsprechend sind wir jetzt auch in der Lage, viel mehr Kunden zu erreichen. Gleichzeitig hat unser Team auch sehr stark investiert in neue Wachstumskanäle, also Partnerschaften, aber auch direkte Kanäle, wo wir E-Commerce-Merchants direkt erreichen. Und die Kombination davon hat uns wirklich geholfen, viel von dem Wachstum selber zu kontrollieren und zu skalieren. Und dann halt eben zusätzlich natürlich mit diesen Tailwinds, mit diesen Hilfen von, dass E-Commerce generell ein großer Markt ist, der stark wächst und jetzt noch mehr gewachsen ist durch die Pandemie, kam einfach viel zusammen, was natürlich das Gesamtwachstum dann eben entsprechend beschleunigt hat.
Ja, unsere Kunden sind stark gewachsen. Wir haben unser Team auch sehr, sehr stark ausgebaut letztes Jahr. Ich glaube, wir haben 80 neue Leute eingestellt. Dieses Jahr wollen wir 150 neue Leute einstellen. Wenn wir unser Businessmodell anschauen oder einfach die verschiedenen Phasen von unserer Firma, am Anfang hatten wir ein MVP, also ein Produkt, was hat funktioniert. Es wäre jetzt nicht ein super Produkt, aber es hat funktioniert. Wir wollen einfach schauen, ob Kunden das nutzen, ob es den Kunden gefällt und ob das Mehrwert generiert. Und das war dann vielleicht in den ersten anderthalb Jahren der Firma. Und dann haben wir das MVP zu einem richtigen Produkt gebaut. Und dann mussten wir halt auch die Partnerschaft mit den Versanddienstleistern mussten wir aufbauen. Und die Partnerschaft mit den Versanddienstleistern, die sind schwierig, wenn wir kein Volumen haben, also wenn wir nicht so viele Kunden haben. Die werden immer einfacher, je mehr Kunden wir haben und je mehr Volumen wir generieren. Und mit Volumen meine ich Versandvolumen. Und da hatten wir halt einfach auch ein paar Step-Changes. Es ist ein Business, das gute Network-Effekte hat und es wird einfacher mit je größer wir es aufbauen, einfach weil die Network-Effekte dann anfangen, Mehrwert zu generieren für unsere Kunden. Und ja, das war, ich glaube, das ist einfach Teil des Business-Modells, dass wir, je größer wir werden, können wir bessere Partnerschaften aufbauen mit den Versanddienstleistern, wir können unseren Kunden mehr Produkte und mehr Daten zur Verfügung stellen und dann später halt wieder mehr Kunden akquirieren. Hm.
Du hattest mal bei TechCrunch geschrieben, dass am Anfang sogar die Carrier gar nicht mit euch reden wollten. Warum das denn?
Ich meine, am Anfang hatten die Carrier keinen Grund, mit uns zu reden. Wir hatten ihnen nichts zu bieten. Wir hatten keine Kunden, wir hatten kein Volumen, wir hatten nichts und wir hatten nur diese Idee. Und ich glaube, mit Venture Capitalists, die suchen nach Ideen, die freuen sich über Ideen und die sehen das Potenzial. Aber Carriers, Versanddienstleister, die schauen nicht nach Potenzial. Sie schauen nach, nach Volumen und wie viel Revenue können wir ihnen generieren. Und es war, also ich meine, ein ganz normales Chicken-and-Egg-Problem mit Marketplaces. Wir hatten keine Kunden, deshalb wollten keine Versanddienstleister mit uns Partnerschaften eingehen. Wir mussten erstmal Kunden finden und dann später haben wir die Partnerschaften eben sehr viel leichter verhandeln können. Ja.
Und ich glaube zudem, es hat auch uns ein bisschen gedauert, dass wir wirklich gelernt haben und rausgefunden haben, wie man mit den Versanddienstleistern am besten eine Partnerschaft strukturiert, sodass es wirklich ein Mehrwert für beide Seiten ist. Weil es gibt natürlich viele Versanddienstleister, die verschiedene Stärken und Fokusbereiche im Markt haben. Und bis wir an dem Punkt waren, wo wir wirklich mit den Versanddienstleistern so arbeiten konnten, dass sie die richtigen Kunden für sich auf unserer Plattform gewinnen konnten, hat das ein bisschen gedauert. Aber ich glaube, wir sind jetzt an dem Punkt, wo wir wirklich für die Carriers einen sehr, sehr starken Mehrwert generieren können, ohne sie jetzt irgendwie gegenseitig auszuspielen oder so. Und das ist, glaube ich, eine sehr wichtige Funktion von unserer Plattform.
Ja, den Mehrwert, den wir den Carriers generieren wollen, ist tatsächlich, dass wir die Kunden akquirieren und dann den Kunden aufzeigen können, welche Carriers für sie den Versand machen können. Und es ist einfach, dass der Markt ziemlich fragmentiert ist, sogar hier in Amerika, und unsere Kunden gerne verschiedene Versanddienstleister nutzen würden. Sie wollen einfach selber nicht die Recherche machen. Und ich glaube, der letzte Punkt ist, Simon als mein Co-Founder hat tatsächlich alle verschiedenen Rollen im Unternehmen für uns gemacht. Inklusive die Verhandlungen mit den Versanddienstleistern hier in Amerika. Also das war schon auch super interessant und spannend. Halt jemanden, ja, wir kannten uns überhaupt nicht aus. Wir wussten nichts über die USPS und haben das dann einfach hier lernen müssen.
Simon, das, was du gerade gesagt hattest, das klingt wie etwas, was ihr in euren Unternehmenswerten habt. Da heißt es ja, we haven't won yet, wir haben noch nicht gewonnen. Habt ihr jetzt inzwischen gewonnen, wo euch die Carrier wahrgenommen haben?
Nee, wir haben immer noch den gleichen Wert und ich glaube, der ist auch extrem wichtig. Also ich denke, das ist einer von den Top 3 Faktoren für unseren Erfolg und ich glaube, es ist so wichtig, einfach immer das zu behalten und es gibt viele verschiedene Interpretationen davon, aber ich glaube, was aus meiner Sicht so wichtig daran ist, ist erstens, wir sind in einem Markt mit Shipping, wo es noch sehr viele alte und eingesessene Strukturen gibt, die es wirklich schwierig machen für neue Leute oder Firmen, die keine Ahnung von Shipping haben, erfolgreich zu sein. Und ich glaube, das ist stark veraltet und es gibt so viel Möglichkeit, da mehr Wert zu generieren und das auf ein Level zu bringen, was moderne E-Commerce-Firmen gewohnt sind. Und dementsprechend ist es für uns äußerst wichtig, wenn wir das Produkt bauen oder wenn wir unseren Kunden helfen, dass wir uns immer vor Augen führen, dass wir nicht einfach diese alten Strukturen und alten Probleme und Komplexitäten an unsere Kunden weitergeben, sondern wirklich versuchen, eine Lösung anzubieten, die es so noch nicht gibt und die komplett neuen Wert für die Kunden generiert. Aber es ist natürlich auch die zweite Dimension von diesem Wert von We Haven't Won Yet, der extrem wichtig ist, ist mehr so dieses Interne, die Ambition und Goals, die wir haben. Weil natürlich hat die Firma viel schon erreicht in den letzten paar Jahren, Aber gleichzeitig, wenn man einen großen Schritt zurück macht, dann sind wir in einem Riesenmarkt, eine winzige Firma derzeit, und da ist noch wahnsinnig viel Möglichkeit vor uns, sowohl hinsichtlich von Wachstum, aber auch hinsichtlich von, was wir mit unserem Produkt noch erreichen können. Und dementsprechend ist dieser Wert, glaube ich, dieses Prinzip weiterhin extrem wichtig, damit wir weiterhin Wert generieren können.
Ja, du hast jetzt gerade gesagt, das kann man sehr unterschiedlich interpretieren. Laura, du meinst vorhin, du siehst gerne schwarz-weiß. Was ist denn dein schwarz-weißes Ziel? Was würdest du gerne gewinnen konkret?
Also aus meiner Perspektive, also wenn ich jetzt über die Firma nachdenke, ich bin wirklich stolz auf mich und Simon, aber ich schaue mich auch hier im Valley um, und wir haben gerade über die CEOs von Twilio und Stripe gesprochen, und das ist unser Ziel. Also wir wollen Stripe oder Twilio in der Versandindustrie aufbauen, und wir sind einfach noch so weit davon entfernt. Und es geht mir auch tatsächlich nicht um das Geld oder das Outcome da. Wir sprechen über 10x oder nochmal 10-mal Wachstum. Aber es geht mir darum, dass wir haben diese Möglichkeit oder diese Opportunity gefunden. Und wir sind einfach noch nicht am Ende mit der Opportunity. Und ja, ich glaube, jetzt geht es einfach darum, dass wir die richtigen Leute einstellen, dass wir Leute finden, die uns helfen können, das Business zu skalieren, die das schon mal gemacht haben. Also für mich geht es immer, wenn ich Möglichkeiten vor uns sehe, es geht einfach darum, dass wir die Möglichkeiten ausnutzen und dass wir 100% geben und nicht nur 80% oder 90%. Ich möchte nicht in 20 Jahren hier sitzen und dann sehen, dass jemand anders eine Firma gebaut hat, die das Stripe oder Twilio für die Versandindustrie geworden ist, und Simon und ich genau darüber gesprochen haben und es einfach selber nicht geschafft haben.
In Deutschland würde man das vielleicht anders sagen, weil wenn man bedenkt, ihr wurde zuletzt mit 500 Millionen bewertet. Ihr seid also kein kleines Unternehmen. In Deutschland wärt ihr bei jedem, glaube ich, auf dem Schirm. Ist das auch schon so ein US-Deutschland-Ding, dass man auch mit 500 Millionen Bewertung da noch groß denkt, aber sich vielleicht klein fühlt?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, es geht einfach darum für mich, dass, hier im Valley, ich schaue mich um, und es gibt so viele andere Firmen, die bereits eine Milliarde wert sind oder mehrere Milliarden. Und dann plötzlich ist der Vergleich ein anderer Vergleich. Und ich meine, damals, ich glaube vor 7 Jahren, wir hätten nie gedacht, dass wir jemals 500 Millionen wert sein können. Wir haben einfach immer nur gedacht, dass wir den nächsten Monat überleben müssen. Aber jetzt ist der Vergleich ein anderer. Und ich glaube, es ist zumindest was mir im Valley gefällt. Es gibt immer jemanden, der mehr gemacht hat, und ja, jemanden, der ihm helfen kann, von dem man lernen kann. Und die Leute, die CEOs von den größeren Firmen, sind auch sehr offen für Meetings oder Treffen und Advice. Und von daher scheint es erreichbar. Und ja, das ist das, was mich jeden Morgen eben aus dem Bett bringt. Es scheint erreichbar, es könnte uns sein, und wir wollen es versuchen.
Und ich glaube, was auch eine wichtige Dimension ist die Frage von, was will die Firma erreichen, was sind die Ziele? Also ich finde, es ist völlig legitim und gut und wichtig, dass es viele Firmen gibt, die sind deutlich kleiner als wir, aber völlig zufrieden mit dem, wo sie sind, und wollen gar nicht so groß werden. Aber natürlich sind wir in dem Markt, und Laura und ich haben die Ambition, dass wir sind auf dem Track oder wir haben den Fokus und das Ziel, dass wir denken, in diesem Markt ist eine riesen Opportunity vor uns. Und dementsprechend ist das unser Ziel. Also ich glaube, es ist immer auch ganz wichtig zu fragen, was will man als Firma oder als Gründer erreichen und was sind die Ziele? Und dementsprechend dahin hinarbeitet und nicht einfach nur denkt, bin ich jetzt schon groß oder bin ich noch klein?
Das heißt, ihr habt jetzt nicht irgendwie eine krasse Halb-Einhorn-Baby-Einhorn-Party gefeiert und werdet jetzt auch nicht feiern, wenn ihr plötzlich Unicorn werden solltet, vielleicht bald.
Nee, leider bin ich nicht so gut im Feiern von solchen Sachen.
Okay, während Corona vielleicht sowieso nicht.
Ja, aber vielleicht ist das eine Eigenschaft. Ich glaube, die Amerikaner, unser amerikanischen Team haben was denken, das ist eine deutsche Eigenschaft, dass wir da nicht so viel feiern. Aber einer meiner Mentoren hat eben hat so einen amerikanischen cheesy Satz. Und ich glaube, der ging so ungefähr nach dem Motto von: Congratulating someone on a fundraise is like congratulating a chef on buying the right ingredients.
Ist das wirklich so? Das finde ich jetzt vielleicht ein bisschen hart. Besonders wenn du am Anfang sagst, dass du irgendwie mit 100 Leuten sprechen musstest.
Nee, ich stimme dir zu. Es ist ein bisschen hart. Aber ja, ich meine, sobald du das Geld geraced hast, du hast den nicht wirklich versprochen, aber du hast die Aussage gemacht, dass man nochmal 10-mal wächst. Und dann ist das Geld in der Bank. Und dann fangen wir halt direkt oder sollte man direkt nachdenken, okay, jetzt haben wir das Geld, wie können wir das erreichen? Wie wachsen wir nochmal 10-mal? Und in unseren Board-Meetings, ich meine, wir sprechen auch zum größten Teil darüber, wie man das Geld ausgeben kann, um schneller zu wachsen. Und die Investoren wollen nicht wirklich das Geld in der Bank sehen. Sie wollen sehen, dass wir das Geld zu Wachstum umwandeln. Aber nochmal ein anderer Punkt von We Haven't Won Yet. Ich glaube, Simon hat eine super Dimension aufgebracht, was man als Founder erreichen möchte. Aber ich glaube, was Simon und ich eben als auch oder und auch das Team als erreichen wollen, ist, ich meine, wir haben Kunden und unsere Kunden müssen alle verschicken und der Versand wird immer schwieriger, eben weil Amazon die Expectations, die Erwartungen so hoch setzt. Und ja, ich meine, wir wollen ein Produkt bauen, wo alle unsere Kunden, alle E-Commerce-Businesses eben weltweit in the future unser Produkt nutzen können und kompetitiv sein können und eben sich nicht mehr um den Versand kümmern müssen, sondern einfach ihr Business bauen können, sich keine Sorgen machen müssen, dass ihr Versand schlechter ist als Amazon. Und ja, ich glaube, das Ziel ist noch, wir sind noch sehr weit davon entfernt. Unser Produkt funktioniert, es funktioniert super für unsere Kunden, aber wir haben noch so viele Ideen, wie man es verbessern könnte. Und immer wenn wir mit unseren Kunden sprechen, sprechen wir über Produktideen und unsere Kunden haben Produktideen. Auch unsere Kunden wissen, dass man da noch sehr viel mehr machen könnte.
Aber ist Amazon wirklich der Böse? Die helfen ja auch so ein bisschen, den Markt groß zu machen, oder? Und helfen damit euch ja auch.
Ja, nicht. Amazon ist nicht böse. Ich glaube, eben Amazon ist gut für Produkte, die mehr generisch sind oder Amazon Basics eben. Und unsere Kunden verkaufen Produkte, die Brand Value haben. Also unsere Kunden in Amerika. Aesop ist ein Beispiel. Wenn Konsumenten Aesop-Produkte kaufen wollen, gehen sie auf die Aesop-Website. Wenn Konsumenten normale Seife kaufen wollen, dann gehen sie vielleicht auf Amazon.com und kaufen normale Seife. Und es ist eine andere Produktkategorie. Und beide Produktkategorien müssen existieren, weil es gibt einen Markt für sowohl als auch. Ja, von daher, Amazon ist für eine andere Kundengruppe.
Ja, und ich glaub, die Frage mit Amazon ist auch, also aus der Konsumentensicht, ich als Käufer, Amazon ist natürlich cool, ne? Es ist günstig und schnell und ist komfortabel. Aber aus der Sicht von unseren Kunden, wenn du selber ein kleines oder mittelständisches Unternehmen bist und du willst selber deine Produkte verkaufen, ist es wahnsinnig schwierig, gegen Amazon im Markt zu konkurrieren. Und dementsprechend ist es ja für uns auch so wichtig, dass unsere Mission mit der Firma wirklich darauf ausgerichtet ist, dass wir diesen, wie sagen wir, diesen Longtail, also diese Vielzahl von kleinen Unternehmen helfen, die Infrastruktur, die Ressourcen, den Starting Point zu haben, dass sie genauso erfolgreich wie Amazon sein können, dass sie die gleichen Versandpreise haben, dass sie die gleiche Versandinfrastruktur haben, sodass sie den gleichen Service für Konsumenten anbieten können. Also das macht Amazon an sich natürlich nicht böse, aber es ist halt wichtig, dass die kleinen Unternehmen die Möglichkeit haben, die gleichen Kunden in der gleichen Art und Weise zu bedienen und zu erreichen, wie es Amazon an sich schon hat.
Wenn übrigens ein Unternehmen die Series C oder Series D aufnimmt, dann fragt man sich ja mal, oh, gehen die jetzt eigentlich nächstes Jahr an die Börse? Und das werdet ihr sicherlich häufig gefragt. Was ist die Antwort?
Also es ist schon unser Ziel, eines Tages an die Börse zu gehen. Nächstes Jahr ist ein bisschen aggressiv.
Okay, also 2023.
Wir haben jetzt gerade keine Timeline. Oh ja, wir haben gerade vor ein paar Wochen einen CFO eingestellt, der um unsere Finanzen kümmern wird. Mhm. Und nein, also wir haben keine Timeline, aber es ist unser Ziel. Ich glaube, wir haben jetzt nicht eine Firma gebaut, um an die Börse zu gehen, aber wir sind jetzt gerade auf dem Track, dass das wahrscheinlich möglich sein könnte, wenn wir weiter executen.
Ja, und ich glaube, also was Laura am Ende gesagt hat, ist das sehr wichtig, nämlich der Börsengang ist nicht das Ziel, nach dem alles optimiert wird, sondern ist eigentlich andersrum. Das Ziel ist, dass wir ein Produkt bauen, was unseren Kunden wirklich hilft, erfolgreich im Markt zu sein und gegen Amazon zu konkurrieren, wie wir es gerade besprochen haben.
Ja, deswegen habe ich es auch gerade gefragt. Das klang nämlich so danach.
Genau. Und die Frage ist halt, was hilft uns als Firma, das zu ermöglichen? Wie schaffen wir es, den besten Wert für den Kunden zu generieren? Und derzeit ist es definitiv, wir sind weiter privat, wir fokussieren uns darauf, zu wachsen und den Kunden Wert zu generieren. Und wenn es irgendwann an dem Punkt ist, wo wir denken, ja, es wäre jetzt besser für uns als Firma, wir können mehr effizient oder mehr effektiv sein, wenn wir public sind, dann kann man das natürlich ins Auge fassen, aber das ist nicht das Endziel als solches.
Okay. Lass uns zum Ende kommen. Und ich hatte es schon im Vorgespräch gesagt, wir haben immer eine Abschlussfrage. Und die lautet, nennt mir etwas, was euch gerade sehr viel Freude bereitet und nennt mir etwas, was euch Sorgen bereitet. Wer anfangen möchte, dürft ihr euch auskaspern.
Was bereitet mir sehr viel Freude? Ich meine, was mir wirklich sehr, sehr viel Freude bereitet derzeit, ist, dass wir mit Shippo wirklich viel expandieren und neue Sachen ausprobieren. Und ich glaube, das ist auch extrem wichtig in unserem Markt. Und wir sind zum Beispiel gerade dabei, mit neuen Versanddienstleistern in Europa zu arbeiten. Und das ist was mir persönlich immer Freude macht. Ich bin ein Mensch, ich baue lieber was Neues, als dass ich einfach, keine Ahnung, ein Manager von einem großen Team bin. Und das liebe ich, dass wir einfach was Neues bauen, neuen Wert generieren, mit neuen Partnern arbeiten. Und das finde ich sehr cool.
Ich muss jetzt keine Angst haben, dass du 2023, wenn ihr vielleicht an die Börse geht, dann plötzlich aus dem Unternehmen ausscheidest?
Nee, das hat ja damit gar nichts zu tun. Es ist eher das Gegenteil. Dass mein Fokus derzeit ist, der Firma zu helfen, in neue Bereiche zu gehen. Und Lauras Fokus ist, das Große und Ganze zu leiten und zu managen. Und das ergänzt sich dann dementsprechend ja sehr gut. Und dementsprechend, das finde ich sehr cool und da arbeite ich derzeit sehr stark dran.
Und ein Thema, was dir gerade nicht so viel Freude bereitet?
Eins der Sachen, wo wir, glaube ich, viel Kopf zu brechen haben, ist die Mischung aus, wir haben viele neue Leute in der Firma, die wir einstellen, was ja gut ist an sich, aber wir müssen natürlich sicherstellen, dass die alle produktiv sind, also das große Ganze produktiv, aber auch, dass jeder Einzelne in der Firma ankommt und Shippo als Plattform für ihre oder seine Karriere nutzen kann. Und das gleichzeitig noch mit dieser Dimension von Homeoffice und Remote Work ist wahnsinnig schwierig. Und das so zu managen, ist, glaube ich, was, wo wir noch sehr viel Zeit investieren müssen, dass es sowohl fürs Business als Ganzes gut klappt, als auch für jeden Einzelnen im Team, dass beide Seiten da wirklich gut funktionieren.
Hattet ihr Probleme damit, das Homeoffice einzuführen? Man könnte ja meinen, dass bei euch sehr viel digital sowieso abläuft.
Ja, also von meiner Sicht aus gab es keine großen Probleme. Es war einfacher als gedacht. Ich meine, wir haben vorher nie gedacht, dass wir remote first oder remote friendly sein würden. Wir hatten eine starke Office-Kultur mit einem Office in San Francisco und jetzt auch ein Office in Austin. Aber wir, von einem Tag nach dem anderen, haben wir uns da relativ schnell drauf angepasst. Ich glaube, das Team war einfach auch sehr motiviert, zu Beginn der Pandemie, dass unsere Kunden, die Independent Businesses sind, also mittelständische Unternehmen, die jetzt gerade am meisten darunter leiden, dass ihre Geschäfte nicht offen sein können. Und wir haben uns darauf fokussiert, dass das unser Mehrwert ist während der Pandemie. Wir haben unser Produkt letztes Jahr zum größten Teil halt gratis zu unseren Kunden zur Verfügung gestellt. Und ich glaube, das hat unserem Team und Simon und ich selber halt sehr stark motiviert, dass die Kunden uns brauchen und wir jetzt nicht einfach zu Hause sein können und zu viel Zeit verschwenden, unser Homeoffice aufzubauen oder zu versuchen, wie man das optimiert.
Und dieselbe Frage an dich, die ich gerade Simon gestellt hatte, eine Sache, die dir Freude bereitet, eine Sache, die dir nicht so viel Freude macht?
Ja, also ich meine, die Sache, die mir nicht so viel Freude bereitet zurzeit ist, tatsächlich, ich meine, ähnlich von dem, was Simon gesagt hat, aber ein anderer Engel, es ist schwierig, Leute anzustellen. Und wir sind vor allem in Amerika, ich glaube, das ist auch ein Grund, weshalb wir jetzt auch nach Europa uns ausbreiten. Es ist in San Francisco, der Markt ist gerade sehr, ja, schwierig und in Austin auch. Zum größten Teil eben, weil so viele Firmen Funding bekommen haben im letzten Jahr und viele Firmen sehr stark wachsen und viele halt durch das Wachstum, die sehr viele Firmen Leute einstellen wollen. Genau, das Recruiting ist eine Sache, wo ich mich ständig mit auseinandersetze und versuche herauszufinden, wie man einfach schneller Leute einstellen kann.
Aber die müssen doch nicht unbedingt aus San Francisco kommen, oder? Gerade jetzt, wo ihr sagt, ihr seid remote first.
Genau, gerade jetzt müssen sie nicht mehr aus San Francisco kommen. Also unser existierendes Recruiting-Team hat nicht so viel Erfahrung, remote first einzustellen. Und das ist jetzt eine Transition, die wir machen. Und von daher, ja, wir denken schon, dass remote first uns helfen wird beim Recruiting. Aber es ist neu und haben wir vorher noch nicht so gut. Haben wir halt vor der Pandemie haben wir das noch nicht gemacht und machen wir es jetzt gerade zum ersten Mal. Ja, und dann, was mir Freude bereitet, ich meine, in der Firma bereitet mir viel Freude, aber ich meine, jetzt außerhalb der Firma, ich glaube, ja, es war, jetzt in Amerika sind sie gerade relativ gut dabei, die Impfung, den Impfstoff auszurollen und mein Freund und ich haben beide jetzt zwei Impfungen bekommen, das fühlt sich schon sehr gut an und ja, das hat mir.
Ihr seid schneller als Deutschland. Ich habe vorhin mal geschaut. 50% haben schon mindestens eine Impfung bekommen. Da sind wir deutlich langsamer.
Ja, nee, es hat mich auch super überrascht. Ich meine, in Amerika schien das super langsam zu gehen und dann irgendwann im ersten Quartal haben sie dann die Zahlen aufgedreht und plötzlich hat es angefangen. Aber ja, das hat mir jetzt, ich meine, es ist ein gutes Gefühl. Und ich hoffe, dass die Welt sich bald wieder öffnet. Und ich freue mich drauf, Deutschland wiederzusehen, nach Europa zu kommen dieses Jahr. Ich hoffe, dass das klappt. Mal schauen, was da abgeht. Aber ja, ich meine, das wäre schon ein gutes Ende zum Jahr.
Ja, ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, Simon und Laura.
Danke dir.
Das war So geht's Startup für diese Woche. Und ihr könnt euch nächste Woche schon mal auf meine Kollegin Sarah Heuberger freuen. Die hat nämlich den Lavanda-Gründer im Podcast. Und wenn ihr jetzt noch nicht genug von Gründungsgeschichten habt, dann hört gerne auch in unsere anderen Folgen rein. Und wir würden uns freuen, wenn ihr unserem Podcast folgt und uns bei Apple Podcast bewertet. Ich bin Georg Reeth, danke fürs Zuhören.